ARD Sounds.
Es ist im Prinzip heute ja Zeugnisvergabe, dabei müssen einige noch eine Klausur schreiben. Das ist im Prinzip das Motto unserer Folge heute.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst gekriegt, dass du irgendwie ein Zeugnis für mich hast.
Ja, für dich nicht. Aber wir wollen ja heute die Mitarbeiter des Jahres küren in der Bundesliga. Mhm. Jeder Club hat einen, muss nicht ein Spieler sein, kann auch ein Trainer sein oder ein Manager. Aber ein paar können sich ja noch hervortun am kommenden Wochenende, denn so ganz durch ist die Saison ja noch nicht.
Nö, und vielleicht ist das ja dann auch Ansporn, was wir hier heute machen für den einen oder anderen, da nochmal alles rauszuholen am kommenden Wochenende.
Und vielleicht Inspiration für den einen oder anderen Verein, dann einen Blumenstrauß zu besorgen und zu denken, ach ja, stimmt, der hat uns in dieser Saison eigentlich ganz schön weitergeholfen, dem überreichen wir mal einen Strauß am letzten Spieltag.
Fällt mir ein, ich wollte für dich auch noch einen Blumenstrauß holen, Tobi.
Aber ich habe nicht genug geleistet in dieser Saison, oder?
Doch, ich habe es vergessen. Du hast natürlich so viel geleistet, dass der Blumenstrauß höchst verdient wäre. Aber wir haben am Sonntag ja vielleicht noch eine Gelegenheit dazu.
Dann nehme ich gerne die Blumen am Sonntag. Jetzt arbeiten wir erstmal nochmal für unser Geld. Hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer letzten Vorschau-Folge auf ein Bundesliga-Wochenende. Jens Walbrot sitzt hier, mein Name ist Tobi Schäfer und wir blicken auf das große Finale in der Fußball-Bundesliga. Jens, es war schon mal langweiliger, denn in nur zwei Spielen geht es um gar nichts mehr. Alle anderen Spiele haben schon noch irgendwie eine Relevanz.
Ja, auch irgendwie erstaunlich, ne? Weil so gefühlt wirkt die Saison ja seit Wochen so, als wäre alles entschieden. Und dass dann doch am Ende da noch in so vielen Partien zumindest eine gewisse Spannung drin ist, finde ich eigentlich auch ganz geil.
Ja, da freuen wir uns natürlich total auf die Konferenz, denn alle Spiele finden parallel statt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. In der zweiten Liga, da kommen wir ganz am Ende zu, ebenfalls noch große Spannung. Wir fangen aber natürlich erstmal mit der Bundesliga an und mit dem, was im Zentrum stehen wird am Wochenende. Und zwar ist das der Abstiegskampf. Da muss man sich nochmal die Tabelle hinlegen und dabei kriegt man schon Puls, wenn man sich jetzt allein nur die Konstellationen anguckt. Uns erwartet das große Drama, wer rettet sich in die Relegation, wer steigt dann noch direkt ab. Die letzten drei Teams sind punktgleich und nochmal zum Mitschreiben und zum Mithören die Tordifferenzen, also auf 16 Wolfsburg minus 26, auf 17 Heidenheim minus 29 und auf 18 St. Pauli auch minus 29, aber eben deutlich weniger geschossene Tore. Und als wäre das nicht brisant genug, spielen zwei auch noch gegeneinander direkt. St. Pauli gegen Wolfsburg, Heidenheim empfängt dann gleichzeitig Mainz. Das heißt jetzt für diese Konstellation, jeder muss auf Sieg spielen. Denn ein Unentschieden reicht für Wolfsburg reicht vielleicht ein Unentschieden, wenn Heidenheim verliert. Den anderen beiden reicht ein Unentschieden auf jeden Fall nicht, in keinem Fall.
Genau.
Habe ich richtig gerechnet?
Ja, du hast richtig gerechnet, glaube ich. Wobei in der vergangenen Woche haben wir ja auch gedacht, wir hätten richtig gerechnet und haben irgendwie einen bestimmten Case vergessen. Also gehen wir mal davon aus, dass du richtig gerechnet hast. Das ist, finde ich, eine total komplizierte Konstellation. Wie würdest du das denn als jemand, der Verantwortung bei einem dieser Teams trägt, angehen? Wenn du jetzt, sagen wir mal, St. Pauli bist und du weißt, du musst nach vorn spielen, Wolfsburg kann sich aber auch nicht hinten reinstellen. Also sagst du von vornherein alles auf Offensive oder musst du doch erst ein bisschen abwarten, da in die Partie gehen?
Nee, weil, wie gesagt, du musst auf Sieg spielen. Du kannst, also wie gesagt, Wolfsburg.
Ja, aber dann wird es ein 4-4, oder?
Ja,
also St. Pauli trifft nicht viermal.
Also gehen wir mal davon aus, dass Heidenheim gegen Mainz gewinnt, weil sie halt einfach das größte Momentum haben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Mainz ist durch mit der Saison. Das ist irgendwie, glaube ich, am wahrscheinlichsten oder am ehesten vorhersagbar, dass Heidenheim das Spiel gewinnt. Wobei ich auch Wolfsburg sehr favorisiert sehe beim FC St. Pauli. Denn St. Pauli ist für mich das chaoste Team da unten drin. Also das wahrscheinlichste Szenario ist, glaube ich, Wolfsburg gewinnt, geht in die Relegation, Heidenheim gewinnt auch, aber es reicht dann eben nicht. Es sei denn, sie holen jetzt die Tordifferenz auf. Ne? Das ist ja so nah beieinander, das kann natürlich sein.
Ja, aber dann müssen sie natürlich schon richtig feuern. Also ich habe jetzt vor diesem Spieltag auch mal überlegt, ob nicht vielleicht Heidenheim, dadurch, dass sie sich so wieder in die Lage versetzt haben, dass sie handlungsfähig sind, ob nicht auf einmal doch wieder das Gefühl zurückkommt, was ja irgendwie vielleicht auch in den vergangenen Wochen gefehlt hat und der Mannschaft dabei geholfen hat, irgendwie nach und nach in den Flow zu kommen, dass es was zu verlieren gibt. So, weil du hast ja dieses Gefühl, Alter, die anderen kriegen gar nichts auf die Kette. Wir sind das Team, das hier gerade so das Momentum auf seiner Seite hat. Und das kann vielleicht dann dazu führen, dass gegen Mainz, die sind ja unangenehm, also wenn es dann am Ende tatsächlich um irgendwelche 50-50-Geschichten geht und bis zum Ende eng ist, dann bin ich bei dir, dann wird das mit Sicherheit den Ausschlag für Heidenheim geben, dass halt bei Mainz es um nichts mehr geht. Aber bis dahin muss er ja auch dann erstmal kommen. Und das kann dann schon auch vielleicht ein Spiel werden, was Heidenheim in den vergangenen Wochen so gar nicht erlebt hat. So.
Was sie auf jeden Fall wieder können oder geschafft haben, und das war jetzt auch ausschlaggebend für diese Aufholjagd, sie können Tore schießen auf einmal wieder, ne? 17 Tore in den letzten 7 Spielen. Sie haben den Rückstand auf die Relegation von 10 Punkten eben auf 0 verkürzt und sind trotzdem jetzt abhängig davon, was in der anderen Partie passiert. Aber es ist, man muss, glaube ich, wirklich die Konferenz da gucken, weil wenn jetzt doch Mainz früh führen sollte, das ist ja gut für Wolfsburg. Dann kann Wolfsburg nämlich auf Unentschieden spielen gegen St. Pauli. Wolfsburg ist also das einzige Team, das da so ein bisschen taktieren kann.
Aber du kannst nicht auf Unentschieden spielen. Also das ist ja das Problem. Es ist generell schwierig, auf Unentschieden zu spielen. Du kannst versuchen, aus einer gesicherten Ordnung heraus das Spiel erstmal auf dich zukommen zu lassen. Aber es funktioniert nicht, dass du auf 0-0 spielst. Wenn das passiert, ist es, finde ich, immer eher Zufall. Sondern du musst schon versuchen, irgendwie selbst auch Akzente zu setzen und du musst halt vor allem eine Ausgewogenheit reinkriegen. Und das ist halt das, was ich so kompliziert finde. Wie lange bleibst du denn dann tatsächlich eher mit einem Fokus auf einer Defensive? Das ist auch was ich aus St. Pauli-Sicht total spannend finde, weil die haben ja die schlechteste Ausgangslage, sind aber das Team, das am ehesten anfällig ist, wenn sie selbst aktiv sind und das Spiel machen müssen, weil sie halt einfach fußballerisch oft dann hier und da so limitiert sind, dass Fehler passieren, die anderen Mannschaften nicht passieren. Und dann laufen sie gegen eine konterstarke Mannschaft wie Wolfsburg in Konter. Also das ist zum Beispiel eine Herangehensweise, die ich nicht so richtig empfehlen würde oder die kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Und trotzdem muss ja eigentlich die Intention des FC St. Pauli sein, dieses Spiel um jeden Preis zu gewinnen.
Ja, aber sie haben eben auch unheimliche Personalprobleme. Es geht ja der Magen-Darm-Virus durch das Team.
Das ist auch krass, ja.
Da wird jetzt gerade aufgepasst, dass die Spieler nicht zu viel Kontakt miteinander haben. Bei Hauke Wahl ist es wohl so, dass er wohl spielen kann, obwohl sein Trainer gesagt hat, sitzt eigentlich permanent noch auf dem Klo. Smeed ist möglicherweise nicht dabei, hat jetzt gefehlt. Das sind eben Spieler, das können sie dann nicht so leicht kompensieren und das war die ganze Saison ja schon immer ein Problem beim FC St. Pauli, wenn du da so auf Kante genäht bist und angewiesen bist auf einzelne Pfeiler und die dir ausfallen, dann reicht's am Ende eben nicht. Und ich glaube, Wolfsburg hat durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen, sie haben in 3 der letzten 4 Spiele gepunktet, schon so viel Selbstbewusstsein und Rückenwind, dass sie, glaube ich, dieses Spiel da beim FC St. Pauli gewinnen werden. Also sagt mir jetzt so mein Gefühl, da ist irgendwie nochmal was entstanden. Kurioserweise, so banal es klingt, aber auch durch diese Logo-Aktion da vom vergangenen Wochenende ist irgendwie nochmal der Puls hochgegangen bei allen Beteiligten. Und du hast auf einmal das Gefühl, ach, Wolfsburg ist eigentlich doch ja irgendwie...
Ist irgendwie ein Fußballverein.
Ist irgendwie ein Fußballverein, ja.
Ja, das fand ich auch wirklich krass. Also diese Emotionalität, die damit verbunden wurde. Alex hat das ja am Sonntag bei Anna auch nochmal aus einer etwas näheren Perspektive, er kommt ja aus Wolfsburg oder aus der Region, beschrieben. Ich finde, das ist tatsächlich was irgendwie dem Ganzen so eine andere Menschlichkeit gibt als vorher. Auch wenn das bescheuert klingt vielleicht so. Und das,
es menschelt.
Ja, tatsächlich. Und ja, du hast natürlich recht. Auf der einen Seite hast du St. Pauli mit dieser komischen Krankheitswelle, die du jetzt gerade gar nicht gebrauchen kannst. Die konntest du auch am vergangenen Wochenende, kam die auch so wie Kai aus der Kiste. Da machen sie gegen Leipzig ja auch noch ein ganz okayes Spiel am Ende. Aber es sind halt dann diese Ausfälle, die dir das Problem bereiten, dass du dann halt einfach wirklich komplett außer Konkurrenz spielst, mehr oder weniger, im negativen Sinne. Und das ist ja irgendwie auch symptomatisch für die Lage gerade, ne? Also, und das sind auch so Dinge, kann ich mir sehr gut vorstellen, die im Team dann natürlich die Zweifel daran, dass sowas noch klappen kann, eher nähren. Und auf der anderen Seite ist es beim VfL genau andersrum. Und dazu muss man ja wirklich sagen, die Saison war eine absolute Katastrophe vom VfL Wolfsburg, aber sie sind natürlich das individuell deutlich stärker besetzte Team. Und Dieter Hecking hat es ja auch geschafft, dass da einige dieser Spieler, die eigentlich von Anfang an hätten herausstechen müssen, mittlerweile auch gute Rollen spielen. Also Eriksen zum Beispiel hat die Leaderrolle, die man vielleicht von Anfang an erwarten konnte. Dass Wimmer jetzt ausfällt, das ist ja, also es ist zumindest nicht sehr wahrscheinlich, dass er spielen kann wegen einer Oberschenkelverletzung. Das ist schon auch ein Rückschlag, aber auf der anderen Seite hast du dann halt mit Swanberg und mit Meyer sowohl eine defensivere als auch eine offensivere Variante, wo du im zentralen Mittelfeld dann einfach variieren kannst. Und beide sind besser als die Stammelf des FC St. Pauli, also zumindest auf dem Papier. Und das ist halt der große Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften.
Dann lass es doch mal, wo du schon jetzt die Lobhudeleien machst, jetzt auch die Mitarbeiter des Jahres küren bei den Vereinen. Ich habe mich bei beiden sehr schwer getan und bin bei Wolfsburg tatsächlich wirklich so weit zu sagen, es ist derjenige, der letztendlich die Idee hatte, das alte Logo wieder einzuführen. Ich weiß, da stecken ganz viele geil, dahinter, ja. Aber das war zum genau richtigen Zeitpunkt auch dann letzte Woche. Wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, was irgendwie da nochmal eine Emotion entfacht hat, die, glaube ich, ganz entscheidend sein kann jetzt, um doch die Klasse zu halten. Sie würden erstmal nur in die Relegation gehen, das müssen wir bedenken. Ne? Das ist nicht der Klassenerhalt, das ist erstmal nur die Relegation. Da muss man natürlich abwarten, wer dann kommt. Aber das wäre jetzt so, weil jetzt ein Spieler hat sich beim VfL Wolfsburg nicht so richtig hervorgetan. Finde ich jetzt irgendwie schwierig. Klar, du hast viele gute Einzelspieler, aber es gab nicht so den einen Anführer wie Maxi Arnold, der aber natürlich jetzt in der Schlussphase der Saison auch ausfällt und der ja auch dann häufig nur auf der Bank saß. Wenn ich jetzt einen Spieler nehmen müsste bei den Wolfsburgern, würde ich vielleicht sogar einen Torwart nehmen, Kamil Grabara. So, wahrscheinlich die stabilste Leistung von allen, aber ich nehme denjenigen mit, also ich nehme das Wappen.
Kann ich mitgehen? Ja. Finde ich ist eine sehr gute Herangehensweise. Ich habe mich da natürlich genauso schwer getan. Ich bin am Ende doch bei Christian Eriksen, weil ich finde, platt gesagt, der muss sich den Blödsinn ja eigentlich gar nicht mehr geben. So, also der braucht keinen Abstiegskampf und den ganzen Krempel. Und der könnte auch sagen, komm Leute, lass mich einfach in Ruhe hier. War ein Fehler, hier hinzugehen. Aber dass er sich dann tatsächlich nochmal so gerade macht und dann sich auch dann am Ende in dieser Rolle wiederfindet, für die er eigentlich gemacht ist, meiner Meinung nach, das ist schon aller Ehren wert. Und das zeugt auch von einer gewissen Leaderqualität, die dem VfL, abgesehen von Maxi Arnold, der ja dann jetzt zuletzt lange verletzt war, einfach auch über die Saison gesehen, komplett gefehlt hat. Und deswegen, ja, du hast recht, man muss das mit Abstrichen machen, ne? Weil es geht jetzt eigentlich nur um die letzten 10 Spieltage, sage ich mal, maximal. Aber da würde ich dann sagen, Christian Eriksen ist da schon mein Mitarbeiter des Jahres.
Oder es ist derjenige, der das Siegtor gegen St. Pauli macht, das eventuelle Siegtor. Wer ist es bei den Hamburgern, beim FC St. Pauli? Auch super schwer, weil da gab es jetzt auch nicht den einen, der rausgestochen hat. Trainer können wir ja auch theoretisch nehmen, finde ich jetzt auch find's nicht durchgehend überzeugend.
Ja, du hast recht. Das ist also, ich bin eigentlich großer Fan von Alex Blessin. Und ich bin immer noch der Meinung, was er aus den Möglichkeiten, die er hat, mit diesem Kader gemacht hat, auch die Ambition. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie so die Dinge, die ein Trainer beeinflussen kann. Der kann kein Tor schießen am Ende. Und das ist ja das, was am Ende das Problem des FC St. Pauli ist. Aber das, was er beeinflussen kann, dass es für verschiedene Herangehensweisen an Spiele unterschiedliche Lösungen gibt, die für mich auch eigentlich immer schlüssig wirken. Also auch wenn sie gefordert sind, das Spiel zu machen, sieht das bis zum letzten Drittel oft gut aus. So. Deswegen war ich auch geneigt zu sagen, Alex Blessin ist trotzdem mein Mitarbeiter des Jahres. Aber das kannst du, finde ich, nicht machen bei jemandem, der möglicherweise absteigt. Und deswegen bin ich am Ende bei Jackson Irvine, der den FC St. Pauli dann ja irgendwie in Mitte der Saison, als es ja schon mal diese schwierige Phase gab, wo er dann nach Verletzung wiederkam, der den FC St. Pauli dann ja irgendwie auch wiederbelebt hat. So, und dann auch so eine Art, ja, ich sag mal, ein Anker wurde für alle anderen. Und das, finde ich, kann man dann attestieren an der Stelle. Und ja, wenn der ein bisschen torgefährlicher wäre, wäre das noch einer für viel größere Mannschaften, definitiv.
Wenn man mal nur die Statistik nimmt, unter den 100 bestbenoteten Spielern der Liga ist nur ein Spieler von St. Pauli dabei, das ist der Torwart Nikola Vasil, den könnte man theoretisch auch nehmen.
Kann man auch.
Aber ich bin auch bei Irvine dabei, aber vielleicht kristallisiert sich ja jetzt dann doch auch noch der Held heraus, der St. Pauli in die Relegation ballert. Das wird sehr spannend am Samstagnachmittag und genauso spannend ist es auch noch im Rennen um die Champions League, also genauso spannend ist jetzt übertrieben.
Wir haben ja gar nicht über die Mitarbeiter bei Heidenheim und Mainz gesprochen.
Ah, stimmt, die habe ich vergessen, das sollten wir auch tun.
Ja.
Ich dachte, hätten wir schon gehabt. Nee, dann machen wir die natürlich auch noch, klar. Da ist es sehr eindeutig, finde ich. Das ist in beiden Fällen bei mir der Trainer.
Habe ich mir gedacht.
Manchmal muss man auch die offensichtlichen Dinge nehmen.
Ja, ich finde, bei Frank Schmidt gibt es auch keinen Grund, also gäbe es keine andere Variante, weil es ist einfach Wahnsinn, was dieser Mann da macht. Und das sind wahrscheinlich die schwierigsten Voraussetzungen gewesen in den vergangenen Jahren Bundesliga, die er dann in dieser Saison hatte. Und die Mannschaft dann auf den letzten Metern nochmal so zu stabilisieren. Hab heute auch noch irgendwo gelesen, andere Teams hätten eher locker irgendwann rund um Ostern allerspätestens den Trainer rausgeschmissen. So. Und das ist eigentlich ja auch schon wieder irgendwie ein Statement zu sagen, wenn ihr überzeugt seid von der Arbeit von jemandem, dann macht nicht irgendwie, ja, wir hatten jetzt keine andere Wahl oder so, sondern bleibt bei dem. So, wenn ihr denkt, der kriegt das hin, dann vertraut darauf, dass der das hinkriegt. Und selbst wenn sie jetzt absteigen, ist es Wahnsinn, was dieser Mann aus diesen Möglichkeiten, die er da hat, jedes Jahr rausholt. Und das war jetzt, klar, im Winter gab es nochmal Transfers, also Dingchi zum Beispiel ist mit Sicherheit ein großer Faktor gewesen dafür, dass die Heidenheimer dann nachher nochmal wieder richtig in die Spur gekommen sind. Und trotzdem, sie haben die ganze Zeit versucht, Fußball zu spielen, das war nie überdestruktiv. Sie sind dann oft auch an sich selbst gescheitert, weil sie halt unnötige Fehler gemacht haben. Und trotzdem ist Frank Schmidt dabei geblieben und er wird jetzt am Ende dafür belohnt. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn sie absteigen, ist das am Ende einfach, ist das eine Saison oder ein Endspurt des FCH gewesen, der auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern stehen wird.
Und alle sagen ja jetzt, in dem Moment, wo Frank Schmidt gesagt hat, wir haben eigentlich keine Chance mehr, ab da begann dann die Aufholjagd. Und bei den Mainzern kann es auch nur Urs Fischer sein. Er hat die Mainzer auf Platz 18 übernommen und hat sie dann ganz sicher gerettet. Sie waren in der Conference League sehr weit. Das war eine tolle, tolle Reise, sagt man immer. Dabei waren es ja mehrere Reisen, ne? Es sind ja mehrere Auswärtsspiele. Ja, Urs Fischer dann einfach der Garant für eine stabile Mainzer Saison.
Habe ich auch gedacht. Ich finde, man muss auch, damit das so funktioniert, also es gibt ganz viele Argumente, die dafür sprechen, für das, was du gesagt hast, unter anderem auch, dass ich finde, dass er seine Art und Weise, an Fußballspieler heranzugehen, auf eine Mainz-Version von Urs Fischer abgegradet hat und nicht mehr der Union Urs Fischer ist und auch nicht versucht hat, nur Union da reinzubringen, sondern nur die Akzente von Union, die jetzt dazu passten. Deswegen bin ich am Ende auch bei einem Spieler gelandet, nämlich bei Kai Schussano, der als einziger Spieler ein echter, also in dieser Saison durchgängig echte Top-Leistungen bei den Mainzern abgeliefert hat, auch als es überhaupt gar nicht gut lief, der statistisch ganz, ganz oft heraussticht, was Laufleistung angeht, der zweikampfstärkste Spieler oder zwei zweikampfstärkste Spieler statistisch betrachtet der Liga ist, der eine unglaubliche Bedeutung für das Spiel von Mainz 05 hat, auch jetzt unter Urs Fischer. Wahrscheinlich ist er auch so mit der Grund, weshalb Urs Fischer Fußball in Mainz ein bisschen offensiver ist als Urs Fischer Fußball bei Union. Deswegen lande ich am Ende bei Kai Schussano und wie ich gehört habe, ich glaube, das hat Christian Heidel gesagt, der Manager, hat er jetzt mal mindestens einen Stempel von 50 Millionen, weil das ist ein Spieler, der auf jeden Fall Premier League Format hätte und der mit seinen Skills, auch mit seinem offensiven Impact, den es ja immer wieder gibt, dafür auch für gemacht wäre, dorthin zu gehen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, sie wappnen sich schon dafür und wer weiß, vielleicht kann Mainz dann aus dieser sehr, sehr durchwachsenen Saison am Ende, ist ja zweigeteilt, europäisch super, aber in der Liga war es ja dann irgendwie sehr, sehr lange, sehr, sehr ernüchternd, vielleicht können sie dann sogar noch mit einem warmen Geldregen rausgehen, wer weiß.
Diesen 50-Millionen-Stempel wird ein anderer nicht mehr erreichen, den man auch nennen könnte, Daniel Batz.
Nee, das wird schwierig.
Auch eine Torwartentdeckung in Anführungszeichen, ja schon etwas gesetzter im Alter, ist ja aus der dritten Liga aus Saarbrücken gekommen und erlebt jetzt nochmal so einen neuen Frühling, war jetzt wirklich auch eine Stütze und wird den Verein ja auch wahrscheinlich verlassen Richtung Gladbach.
Ja, also ist ja noch nicht safe.
Ist noch nicht safe, ne? Aber
es hat man munkelt. Hat wahrscheinlich auch was ein bisschen was damit zu tun, was mein Mitarbeiter des Jahres in Gladbach so im Sommer vorhat.
Ah, okay. Du greifst vor. Da sind wir aber noch nicht. Wir gucken jetzt wirklich erstmal auf das Rennen um die Champions League. Da ist ja auch noch nichts endgültig entschieden. Ein Platz ist noch zu vergeben. Auf Platz 4 aktuell der VfB Stuttgart. 61 Punkte. Auf 5 ist Hoffenheim. Auch 61 Punkte. Stuttgart hat Tordifferenz von plus 22. Hoffenheim plus 17. 3 Punkte dahinter ist Leverkusen mit rechnerischen Chancen noch. Aber müssten die beiden anderen beide verlieren, damit Leverkusen noch in die Champions League einzieht. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zumal Stuttgart in Frankfurt spielt. Das ist jetzt auch keine unlösbare Aufgabe. Und Hoffenheim in Gladbach.
Auch keine unlösbare Aufgabe.
Von daher wäre meine Prognose jetzt, dass alles so bleibt, dass der VfB in die Champions League geht, Hoffenheim und Leverkusen dann Europa League spielen. Und das wäre auch angemessen, finde ich.
Ja, total. Finde ich, haben wir ja oft genug in dieser Saison drüber gesprochen, dass das wirklich beeindruckend ist, was beim VfB passiert. Und das wäre, finde ich, der gerechte Schlusspunkt einer sehr, sehr guten Saison am Ende, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren. Sehe das wie du. Ich habe die Eintracht ja am vergangenen Wochenende in Dortmund im Stadion auch begutachten dürfen und habe da nicht so viel Hoffnung, dass jetzt am letzten Spieltag da das große Aufbäumen kommt. Also ich, das ist für mich, für den VfB geht es um alles. Ist schon ein Spiel, wo ich den VfB schon sehr deutlich vorn sehe. Was nicht heißt, dass sie hoch gewinnen, aber dass sie zumindest für mich sehr wahrscheinlich der Sieger dieses Spiels sein werden.
Ja, und bei der Frankfurter Eintracht sind einfach immer zu viele andere Themen auf dem Tisch. Jetzt neuestes Beispiel ist die Nicht-WM-Nominierung von Hugo Larsson. Hat Markus Krösche was zu gesagt, muss man ja eigentlich auch gar nicht so öffentlich kommentieren. Er hat gesagt, so, Hugo hätte die Nominierung mehr als verdient gehabt. Diese Entscheidung ist nicht nur unverständlich, sondern aus unserer Sicht schlicht falsch. Er hat natürlich auch ein Interesse dahinter, weil wenn Hugo Larsson eine WM spielt, das macht ihn natürlich teurer für einen Weiterverkauf irgendwann mal. Das steckt da vermutlich dahinter. Ansonsten, glaube ich, braucht die Eintracht wirklich einen Umbruch zur neuen Saison. Allerdings sollten sie dabei auf einen nicht verzichten. Das wäre mein Mitarbeiter des Jahres bei Eintracht Frankfurt. Das ist für mich jetzt Can Uzun.
Echt?
Ja, er ist so ein bisschen stellvertretend für diese junge Generation, die in dieser Saison in der Bundesliga sowieso aufgetrumpft hat. So ganz viele unter 20-Jährige wurden ja eingesetzt. Da hat die Bundesliga wirklich ordentlich aufgeholt. Er hat seine Statistik verdoppelt im Vergleich zur vergangenen Saison. 8 Tore, 5 Assists, obwohl er auch viele Spiele wegen einer Verletzung verpasst hatte. Er ist vielleicht bei der WM dabei mit der Türkei und ist so ein Lichtblick inmitten dieses Frankfurter Chaos, finde ich.
Also da bin ich eher bei Nene Brown. Ich habe mich echt schwer getan. Ich habe gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, liebe Frankfurt-Fans, könnt ihr mal reinschreiben, irgendwer vom Catering noch oder so, den hier, der euch über die über die schweren Stunden im Waldstadion hinweggeholfen hat in dieser Saison teilweise. Also finde ich, Nathaniel Brown ist so noch so mehr upcoming, weil auch Nationalmannschaftsdebüt, genau übrigens wie Namdi Collins am Anfang der Saison ja auch, dessen Saison ist ja dann auch total gekippt am Ende. Deswegen, also ich finde, mir fehlt bei allen die Konstanz und die fehlte mir auch bei Uzun. Das war jetzt im Zusammenhang mit Riera vielleicht auch eine Sache des Miteinanders mit dem Trainer. Aber ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt. So, deshalb, da bin ich am ehesten halt wegen des, so bei Brown gelandet. Aber
das ist ja ganz guter Beleg für die Saison der Frankfurter, wenn man noch gar nicht so genau weiß, wer hat denn eigentlich in dieser Saison so richtig gute Arbeit geleistet. Konstant richtig gute. Beim VfB, wer ist es da? Der Mitarbeiter des Jahres?
Sag du mal erst.
Ich habe auch lange überlegt, es gibt viele Kandidaten, aber ich habe mich jetzt dann doch auch für was Offensichtliches entschieden und ich würde Dennis Undaff nehmen, weil er mit 19 Toren seinen persönlichen Torrekord geschafft hat, weil er oft im Fokus war, weil er die Nationalmannschaft bereichern soll und wird und er einfach so ein anderer Typ Spieler ist, den es sehr selten gibt.
Ja, liegt nahe auf jeden Fall. Es gab ja auch Momente in der Saison des VfB, wo es nicht so zu 100% rund lief und wo dann Undaff auch immer wieder derjenige war, der dann so die Kohlen mit aus dem Feuer geholt hat. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch über Sebastian Hoeneß nachgedacht. Mein Basti, aber ich habe gedacht, mach mal was Wildes. Fabian Wohlgemuth ist mein Mitarbeiter des Jahres, der Sportboss beim VfB.
Weil er den Kader so zusammengebaut hat.
Also, überleg dir, wie es losging beim VfB. Die verkaufen am letzten Tag der Transferperiode noch Nick Woltemade, den Spieler, den Sebastian Hoeneß unbedingt für seine Offensive halten wollte, verkaufen den für 90 Millionen nach England. So. Und dann in der kurzen Zeit, die danach noch blieb, so zu reagieren, also da gehört Sebastian Hoeneß ein großes Lob, dass er das hingekriegt hat, aber zum Beispiel Elchanus auszugraben, der für mich derjenige ist, der den Saisonstart der Stuttgarter am Ende gerettet hat. So, als der kam, wurde es auf einmal stringenter, es kam auf einmal eine andere Verlässlichkeit rein, die waren weniger ausrechenbar im Spielaufbau, das hat dann wieder dazu geführt, dass sie ihr Selbstvertrauen zurückbekommen haben. Und am Ende gehst du dann aus dieser Saison möglicherweise, wer weiß, ist nicht die wahrscheinlichste Variante, aber sie haben noch das Pokalfinale. Kann also sein, dass sie sogar einen Titel haben. Sie sind zumindest in einem Finale in einem Wettbewerb. Sie könnten die Champions League Quali in der Tasche haben und haben ein riesiges Transferplus vor der Saison gemacht. Und ich finde, das ist natürlich irgendwie risikoreiches Handeln gewesen und verdient am Ende, wenn dann der Strich so drunter gemacht werden kann, schon auch ein großes Lob für denjenigen, der das dann am Ende verantwortet. Der natürlich auch wusste, das kann auch voll schief gehen hier, die Nummer, bin ich mir sicher.
Man könnte auch die Fitnesstrainer oder Physios nehmen, die es in dieser anstrengenden Saison mit dieser Dreifachbelastung geschafft haben, den Kader auch immer so fit zu halten, dass der VfB durchweg gut performen konnte und am Ende wirklich jetzt auch diese Erfolge einfährt. Wir blicken mal auf die nächsten Teams, Gladbach und Hoffenheim, die spielen gegeneinander. Auch da wollen wir die Mitarbeiter des Jahres küren und da fangen wir mal mit Hoffenheim an, weil da geht's mir so wie dir beim VfB. Da finde ich, sollte man mal den Sportgeschäftsführer Andreas Schicker erwähnen. Denn der hat nicht nur den Trainer geholt, sondern er hat auch trotz des Fastabstieges in der vergangenen Saison an ihm festgehalten. Er hat so einen ganz schwierigen, komplexen Machtkampf überstanden in Hoffenheim, hat den Kaderwert,
wild, stimmt,
ja, super wild, hat den Kaderwert auch gesteigert um 90 Millionen und jetzt spielen sie eventuell Champions League. Also das ist wirklich vielleicht sogar der Verein, der sich am meisten verbessert hat im Vergleich zur vergangenen Saison, nicht nur tabellarisch, sondern irgendwie insgesamt. Und das hat er eben einfach zu verantworten, zusammen natürlich mit Ilzer. Und deswegen wäre er für mich der Mitarbeiter des Jahres in Hoffenheim.
Kann ich voll mitgehen, finde ich gut. Habe mich trotzdem für einen Spieler entschieden. Auch so ein bisschen Unsung Hero.
Zufall.
Nee, Leon Abdullahu. Total, eigentlich so ja unscheinbar, weil er halt nicht die großen Offensivstatistiken liefert, aber ist der einzige im Kader mit einer plus 90% Passquote, ist der Balance-Spieler, ist derjenige, der ganz, ganz viele wichtige Räume schließt bei diesem total riskanten Spiel, das die TSG ja spielt. Und man hat es jetzt in der kurzen Schwächephase gesehen, der Hoffenheimer, wo sie ja die Champions League möglicherweise sogar verspielt haben. Wer weiß, wie das jetzt am Ende ausgeht. Als er weg war, lief's nicht mehr. Und erst da bin ich auch wirklich auf diesen Trichter gekommen. Vorher habe ich immer gedacht, so Börcher ist vielleicht sogar noch irgendwie wichtiger fürs Zentrum, aber Abdullahu ist der Anker und das als jemand, der aus der Schweiz gekommen ist, in seiner ersten Bundesliga-Saison, jetzt haben sie ihn verlängert, den zu entdecken, da bin ich dann bei dir, ist natürlich auch irgendwie was, wo man Props an den Sportdirektor sagen muss oder an den Sportboss sagen muss. Und trotzdem finde ich, er muss erwähnt sein nach dieser Saison der Hoffenheimer, weil er total wichtig ist dafür, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Überleg mal, Christian Ilzer hat ja denselben Stil schon am Ende der vergangenen Saison versucht zu implementieren, ohne einen solchen Spieler. Und da wären sie fast abgestiegen.
Ich überlege immer die ganze Zeit, wäre es eine Enttäuschung, wenn sie Champions League nicht schaffen, weil sie waren jetzt in der Rückrunde an 9 Spieltagen in den Top 4. Aber irgendwie wäre das, glaube ich, trotzdem eine richtig gute Saison, wenn es dann in Anführungszeichen nur der Europa League wird. Ist vielleicht auch das der gesündere Europa-Einstieg für Hoffenheim. Sie waren ja schon mal in der Champions League, aber wie gesagt, das ist irgendwie passender, wenn sie dann da in die Europa League
gehen. Das war mit Nagelsmann, ne?
Genau. Ja. Bei Borussia Mönchengladbach wollen wir auch einen Mitarbeiter des Jahres küren. Und da mache ich es mal ganz polemisch. Denn in einer solchen Saison sind natürlich die Gewinner, die gar nicht gespielt haben oder kaum gespielt haben. Deswegen, hey, Tim Kleindienst, Glückwunsch. Tim Kleindienst übrigens jetzt im Kader, in der letzten Partie nochmal, soll er nochmal auch einen Einsatz bekommen. Wir haben über das Thema Nationalmannschaft gesprochen, denn er ist offenbar tatsächlich noch im Fokus von Julian Nagelsmann für die WM, weil er diesen Spielertyp braucht. Deswegen werden wir ihn jetzt zum Schluss dann nochmal sehen. Aber ihn jetzt dazu Mitarbeiter des Jahres zu wählen, wäre natürlich wirklich sehr absurd. Deswegen habe ich mich, glaube ich, genauso wie du für den Torwart entschieden, Moritz Nikolas. 12-0 von den Stammkeepern, die zweitbeste Paradenquote. Und durchaus ein Gladbacher Lichtblick.
Er hat mit Abstand die meisten Torschüsse gehalten in der Bundesliga. Also prozentual gibt es sogar, glaube ich, ein, zwei. Kobel, glaube ich, ist noch leicht vor ihm.
Ja.
Aber er hat halt einfach so viel auf den Kasten bekommen wie Kobel nicht. Oder deutlich mehr als Kobel. So. Und deswegen, er hat irgendwie, ich glaube, 139 gegnerische Torschüsse abgewehrt. Und der Zweitplatzierte liegt irgendwo bei 100. So, also das zeigt schon, der Gladbacher Klassenerhalt hat schon ganz schön viel und auch, dass sie so oft zu Null gespielt haben, das hat schon ganz schön viel mit Moritz Nikolas zu tun. Mhm. Und es sagt aber auch viel über Gladbach aus, wenn wir den Torwart beide zusammen rausheben.
Und da denkt sich Haris Tabakovic jetzt aber auch, Moment mal, was ist mit mir? Ich habe ja den Karren auch aus dem Dreck geschossen. Ne?
Ja, das stimmt.
Ihn könnte man theoretisch auch nehmen, denn er war dann letztendlich doch so ein bisschen die Lebensversicherung, weil er viel getroffen hat. Aber ich finde, Nikolas da tatsächlich auch mit einer verdienten Mitarbeiter des Jahres Ehrung.
Ja, da hängt natürlich jetzt ganz, ganz viel davon ab, wie Gladbach jetzt so weitermachen wird. Und Moritz Nikolas hat natürlich auch jedes Recht zu sagen, Leute, lasst mich erstmal hören, was ihr hier vorhabt, weil der wird mit Sicherheit Angebote bekommen. Auch deswegen gibt's ja dieses Batz mehr als Gerücht, scheint es ja mittlerweile sogar zu sein, diese Batz.
Aber Batz wäre nicht die Nummer 1 in Gladbach.
Nö, aber also sagen wir mal so, wie ich das jetzt so interpretiere, ist, sie rechnen damit, dass mit Nikolas über den ganzen Sommer Dinge passieren können. Und dann hast du mit Batz jemanden, mit dem du zumindest mal, der hat ja in dieser Saison für Mainz viele Spiele gut absolviert, mit dem du zumindest dann mal, wenn du nicht mehr Möglichkeiten hast zu reagieren, als Stammtorwart durchaus auch in die Saison starten könntest. Sie werden ihn aber nicht als Nummer 1 planen. Also an Nikolas würde er jetzt gerade nicht vorbeikommen. Vielleicht holen sie auch noch jemanden, wenn früh klar ist, dass Moritz Nikolas geht. Aber die Trainerfrage ist ja auch total entscheidend in Gladbach.
Ja, und ansonsten singen sie Batz, Batz, wir brauchen Batz. War damals auch ein Song in Saarbrücken. Leverkusen gegen den HSV. Über das Spiel wollen wir auch noch kurz sprechen, beziehungsweise wollen da auch noch die Mitarbeiter des Jahres küren. Bei den Leverkusenern auch eine sehr durchwachsene Saison, die natürlich zu erwarten war. Ne? Das war diese berühmte Umbruchsaison, das ging katastrophal los mit einem Trainerfehlgriff. Kasper Juhlmann hat jetzt irgendwie fast noch die Champions League rausgeholt. Sollte es tatsächlich noch für die Champions League reichen, glaube ich, muss er übrigens trotzdem gehen.
Das, ja, ist zumindest nicht unvorstellbar für mich.
Also er ist auf jeden Fall nicht Mitarbeiter des Jahres für mich bei den Leverkusenern. Ich würde auch wegen des Trends der jungen Generation, ich würde Ibo Masa nehmen.
Ja, den habe ich auch.
Über den haben wir oft gesprochen, war 19 meiner Startelf, kam ja aus der zweiten Liga direkt zu einem Champions League Club, hatte einen Afrika Cup zwischendurch noch und dafür, dass er wirklich erst jetzt 20 ist, eine super stabile und überzeugende Saison, weil er auch auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden konnte. Er konnte auch eine defensive Rolle spielen. Also es war so der Rising Star bei Leverkusen in dieser Saison.
Finde, hat sich auch unheimlich weiterentwickelt. Also beziehungsweise Facetten zum Vorschein gebracht. Gerade in dieser Phase, wo er dann auf der 6 eingesetzt wurde, bin ich bei dir. Ich habe aber dann auch über Aleix Garcia nachgedacht, der einfach also zumindest was das Offensivspiel von Bayer Leverkusen angeht, schon in die Fußstapfen von Granit Xhaka getreten ist. Ne? Also das ist schon der Anker im Spiel und die Passstatistiken sind wirklich überragend. Also der hängt sogar Joshua Kimmich ab, bezogen auf angekommene Pässe im Spiel und auch auf Pässe, die Offensivaktionen einleiten. Insofern, auch über den wird ja nicht so oft gesprochen.
Und ist im Prinzip der fleißigste Spieler der Liga, denn er ist ligaweit am häufigsten am Ball.
Das kommt auch noch dazu. Und deswegen, auch bei Leverkusen musste ich ein bisschen überlegen. Ich bin dann, wenn du Masa nimmst, nehme ich Garcia. Und beim HSV?
Wen hast du da? Beim HSV, wir schreien jetzt natürlich alle, das kann ja nur Luka Vucevic sein, aber das ist mir zu einfach. Ich würde Klaus Costa nominieren, Direktor Profifußball beim HSV, weil er wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen hat, diese späten Transfers damals zu holen, als es diesen schwierigen Saisonstart gab und alle dachten, um Gottes Willen, wo soll denn die Saison enden? Und dann haben sie eben Vucevic, Lokonga und Vieira geholt und das waren ja so die Garanten dafür, dass es dann am Ende gereicht hat für den Klassenerhalt.
Guter Call, finde ich geil. Habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber ist eine super Idee. Bin ich inhaltlich bei dir. Ich habe Merlin Polzin, weil zum einen, weil ich in der ersten Folge mit Anne, ich glaube, es war die erste oder zweite in dieser Saison, gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir irgendwie die ersten 12 Spieltage übersteht. Er hat mich eines Besseren belehrt und uns alle und das ist schon wirklich beeindruckend, wie er das gemacht hat. Also diese Transformation vom dominanten Ballbesitzteam in der zweiten Liga hin zu einem total defensiv, total stabilen Konstrukt, das auch eine schlüssige Offensividee hat, nur die eine, wir gehen auf Konter, aber die funktioniert super, bestes Konterteam nach den Bayern, das gehört schon, das verdient schon sehr, sehr großen Respekt. Auch so die Tatsache, finde ich, dass er Nicola Remberg, der natürlich vorher schon eine Saison mit Kiel in der Bundesliga gespielt hat, in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gecoacht hat. So, ne? Also das ist ja auch was, diese Entwicklung, die Spieler unter ihm jetzt genommen haben, auch das Vucevic, da wusste es ja auch nicht so richtig, wird das funktionieren oder nicht. Da hat Merlin Polzin mit Sicherheit auch seinen Anteil dran, dass das am Ende so direkt funktioniert hat. Also von daher bin ich auch nicht bei Luka Vucevic, auch wenn der es natürlich auch total verdient gehabt hätte. Aber auch das, das sagt ja irgendwie was über diese Saison des HSV aus, wenn wir uns da schon nicht zwischen den Kandidaten für den Mitarbeiter des Jahres so richtig entscheiden können, sondern irgendwie in drei verschiedene Richtungen gehen könnten und wir dann in zwei verschiedene gegangen sind.
Ja, aber besser, es gibt überhaupt welche, als du hast jetzt gar keine Idee, wer es sein könnte, ja. So wie bei Frankfurt.
Ja, ist so.
Wir kommen nochmal zur Aktualität zurück und blicken nochmal auf den Spieltag, denn da brauchen wir auch noch eine Entscheidung, was den Einzug in die Conference League angeht. Da kommen noch drei Teams für in Frage auf Platz 7. Das ist der Platz, der für die Teilnahme an den Playoffs für die Conference League berechtigt. Siebter ist aktuell der SC Freiburg mit 44 Punkten und dahinter Frankfurt und Augsburg mit jeweils 43 Punkten. Mein Hot Take, Augsburg schafft es. Augsburg wird Siebter am Ende der Saison, weil Freiburg zu Hause nur einen Punkt gegen Leipzig holt, Frankfurt verliert gegen Stuttgart oder gewinnt zumindest nicht und Augsburg gewinnt bei Union Berlin und ist am Ende Siebter. Was für eine Cinderella-Story das wäre, wo wir am Anfang der Saison mit Sandro Wagner auch dachten, in dieser Saison ist es soweit, Augsburg steigt ab. Und dann kam Manuel Baum und hat Augsburg wieder Augsburg-Sachen machen lassen mit der Belohnung. Also würde ich, also halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass sie jetzt europäisch spielen.
Nö, deswegen finde ich, Hot Take ist auch fast schon ein bisschen übertrieben. Weil, also du musst ja nur mal auf die Gegner gucken. Ich meine, klar, für Leipzig geht es jetzt eigentlich um nicht mehr so ganz viel, um nicht zu sagen um nichts. Die haben die Champions League Quali in der Tasche. Die sind Dritter safe und da wird nicht mehr viel passieren. Freiburg hat halt im Hinterkopf auf jeden Fall das Europa League Finale.
Ja, Moment. Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Ja.
Worauf fokussiert sich der SC Freiburg? Jetzt Vollgas, um die Conference League zu sichern, um auf jeden Fall safe irgendeinen europäischen Wettbewerb zu haben? Oder schonst du jetzt die Leute für das Europa League Finale, wo du ja die Chance hast, dich für die Champions League zu qualifizieren? Super schwierig. Die andere Reihenfolge wäre besser, wenn sie erst Europa League Finale spielen könnten und danach noch ein letztes Bundesligaspiel da hätten, aber so ist es nicht.
Also ja, ich kann den Gedanken verstehen. Ich bin gar nicht bei schonen, sondern bei mit dem Kopf vielleicht auch da so. Also na klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, wir können jetzt die Bundesliga vernachlässigen, weil es geht hier ja nur um die Conference League und wenn wir die Champions League, wenn wir die Europa League gewinnen, sind wir nächstes Jahr in der Champions League. Ich glaube, die Rechnung macht keiner auf. Du musst schon sehen, dass du irgendwie Siebter wirst und dafür brauchst du halt einen Sieg. Also du musst als Freiburg versuchen, gegen Leipzig zu gewinnen, wo ich durchaus auch Chancen sehe in dieser Konstellation. Aber das spielt halt eine Nebenrolle. So. Und das ist halt ist was man nicht so ganz von der Hand weisen kann. Und deswegen ist dann, also wenn jetzt wirklich nur noch Bundesliga wäre, für RB geht's um nichts mehr und Freiburg würde diese dann ansonsten ja auch gute Saison mit Pokalhalbfinale und so, mit einem Heimspiel am Ende vielleicht noch so beenden, versöhnlich beenden wollen, dann wäre ich auf jeden Fall bei Freiburg, macht das irgendwie gegen Leipzig. So bin ich
glaube, dass es für RB um nichts mehr geht, das macht die eher noch gefährlicher, weil die dann können die noch lockerer zocken mit den ganzen schnellen Leuten, die sie haben.
Ja, aber vielleicht
außerdem kommt dazu, Freiburg hat in den letzten Jahren am letzten Spieltag häufig was verzockt noch. Mhm. Wir erinnern uns an die vergangene Saison, als sie dann da die Champions League verspielt haben. Das ist da vor den Jahren auch wirklich ein paar Mal vorgekommen. Und da werde ich hier angegrinst aus der Redaktion, weil da wir nämlich ein Freiburg-Fan sitzen. Wenn ihr übrigens noch eine Karte habt für das Endspiel, dann schreibt uns bitte mal, da möchtet ihr da gerne noch hin. Namen werden nicht genannt. Super schwer, weil du ja, wie gesagt, wahrscheinlich gewinnen musst gegen Leipzig. Ein Punkt wird nicht reichen, weil eben Augsburg bei Union wahrscheinlich oder womöglich gewinnt. Aber auch da, wie super spannend, Konferenz, alle spielen gleichzeitig. Wer da natürlich gar keine Rolle mehr spielt, da sind wir uns einig, ist Frankfurt auf 8. Ne? Das wäre auch nicht verdient, wenn Frankfurt europäisch spielen würde.
Boah, finde ich, ja, verdient oder nicht verdient.
Also die anderen beiden hätten es aufgrund der Saison, der Bundesliga-Saison mehr verdient gehabt, finde ich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich Augsburg sagen würde, Augsburg hat nach dieser Saison einen europäischen Wettbewerb verdient. Soweit würde ich jetzt ehrlicherweise auch nicht gehen, auch wenn ich natürlich meinen Hut vor dem ziehe, was dann da passiert ist. Aber das ist ja teilweise so bieder wieder, nachdem sie mit Sandro Wagner versucht haben, da irgendwie ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Am Ende muss man ja der Tabelle glauben, so gerade nach dem letzten Spieltag und dann...
Ach echt?
Wenn, ja.
Die Tabelle lügt nicht, meinst du?
Ist ja so. Ja, Tobi, dann glaubt mir doch einfach mal, was das angeht.
Der Tabelle glaube ich dir nicht.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn du das mal zugrunde legst, dann wäre Frankfurt mit Platz 7 halt einfach auch irgendwie verdient im europäischen Wettbewerb, weil da waren dann halt eben 11 andere Mannschaften. Ist das richtig? Ja. Schwächer. So, also von daher, ich finde, das ist eine Kategorisierung, die brauche ich da an der Stelle gar nicht, aber ich bin inhaltlich bei dir. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Frankfurter sich jetzt nochmal aufbäumen. Gerade gegen den VfB, für den es dann tatsächlich noch wirklich um was geht. Und dann sind wir bei einem Unterschied. Also Leipzig neigt ja dann gerne auch mal dazu, ein bisschen sorglos zu werden, wenn sie zocken. Also auf der anderen Seite ist Freiburg auch anfällig gegen Umschaltsituationen. Freiburg muss eigentlich ja das Spiel auch versuchen, irgendwie zu diktieren. Insofern, ja, das ist schon was eher in so eine unentschieden Richtung gedanklich jetzt geht und was am Ende dann vielleicht den Augsburgern tatsächlich helfen könnte. Wobei ich da auch noch nicht so weit bin, dass ich sage, ja, der FCA gewinnt da auf jeden Fall bei Union.
Ja, klar, vor allem, weil Union jetzt unter Marie-Louise Eta sich auch ein bisschen Selbstbewusstsein geholt hat durch diesen Sieg. Sie hat es auch geschafft, dass Union jetzt wirklich auch mal ein bisschen aktiver war, mehr Kontrolle statt Defensive, ein bisschen offensiver, junge Spieler integriert. Also das, was ihre Philosophie auch war, das hat sich jetzt ausgezahlt in der letzten Partie. Und das kann natürlich zu Hause im letzten Heimspiel dann auch nochmal anschieben und gekrönt werden. Klar, da ist jetzt ein Augsburger Sieg nicht selbstverständlich, aber warten wir das mal ab. Lass uns mal die Mitarbeiter des Jahres küren.
Ja, let's go.
Beim SC Freiburg ist es für mich der Trainer, mal wieder, Julian Schuster. Einfach super nahbare Trainerpersönlichkeit, so natürlicher Leader, ohne dass er sich selbst auch wichtig nimmt. Schon die zweite Saison, in der er jetzt hervorragende Arbeit geleistet hat, nach diesem schweren Christian Streich-Erbe, trotz dieser eben angesprochenen Enttäuschung aus der vergangenen Saison, wo sie da die Champions League verspielt haben, dann wirklich auf allen Hochzeiten lange getanzt und möglicherweise sogar mit einem Titel am Ende. Also da sehe ich ihn als Hauptverantwortlichen.
Ja, kann ich unterschreiben. Habe trotzdem noch jemand anderen gewählt, weil ich mir schon gedacht habe, dass du auf Julian Schuster gehst. Ich habe Mansambi, der einfach der Spieler für mich der Saison ist bei den Freiburgern, der auch ganz oft einfach den Unterschied macht. Freiburg schafft es halt gut und hat es in dieser Saison oft gut geschafft, 50-50-Spiele heraufzubeschwören. So, ne? Und in diesen 50-50-Spielen hast du dann, gerade wenn es so um dieses klassische Ding, wer holt sich die zweiten Bälle, wer kommt nochmal mit einer Einzelaktion, da hast du am Ende der Saison immer auch Yuito gehabt, der dann herausgestochen ist. Aber während der ganzen Saison Mansambi. Und deswegen nehme ich den als Mitarbeiter des Jahres.
Bei RB ist es für mich auf jeden Fall mal nicht Jürgen Klopp. Und okay, auch nicht der Trainer, sondern auch da wieder dieser Trend, junge Spieler. Jan Diomande ist natürlich einer der herausragendsten der ganzen Liga in dieser Saison gewesen mit seinen 19 Jahren. 12 Tore, 8 Assists, hat die zweitbeste Abschlusseffizienz nach Harry Kane und ist ein Spieler, um den sich halb Europa reißt und der die Attraktion war bei RB dieser Saison.
Wie viele Dribblings mehr hat Diomande gewonnen im Vergleich zu Michael Olise?
Weiß ich nicht.
Doppelt so viele.
Na guck.
Also das ist, finde ich, hätte ich auch überhaupt gar nicht. Hättest du mir diese Frage gestellt und ich hätte nicht vorher in diese Statistik geguckt, hätte ich gedacht, okay, du hast ja nicht alle. Kann niemals stimmen. Steht zumindest in unseren Statistiken so. Also für mich auch Spieler des oder Mitarbeiter des Jahres.
Die Frage ist, was ist mit ihm? Kann sich RB wegen der Champions League Teilnahme leisten, ihn zu halten und auf ein großes Angebot zu verzichten? Ich weiß es nicht, denn man hört jetzt, dass RB tatsächlich jedes Jahr ja auch über 100 Millionen Euro Transfererlös erzielen muss, trotz dieses Konzerns, der dahinter steckt und Geld reinpumpt. Aber sie wollen ja mit dem Konstrukt an sich auch Geld verdienen, mit Spielerverkäufen Geld verdienen. Lukeba ist ein heißer Kandidat, der viel Geld einbringen wird, aber Diomande, der wird wahrscheinlich auch sehr teuer, hat aber noch einen langfristigen Vertrag. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie da agieren, die Leipziger.
Also von den 100 Millionen Transfergewinn höre ich jetzt zum ersten Mal. Kannst du dir das vorstellen?
Laut Medienberichten.
Ja, ja. Ja, gut. Vielleicht hat das irgendjemand aufgeschrieben.
Das ist aber die Konzern- und Vereinsphilosophie.
Ja,
ne? Spieler.
Blä, ist doch in Leverkusen dasselbe, in Wolfsburg auch dasselbe. Das ist doch, die werden doch am Ende immer von den dahinterstehenden Konzernen irgendwie gerettet und aufgefangen. Und deshalb. Da würde ich jetzt erstmal abwarten. Das ist auf jeden Fall der Spieler, um den du durchaus auch nochmal, wo du sicher sein kannst, okay, der wird nicht günstiger in den nächsten Jahren. Außer er verletzt sich schwer, aber er war in dieser Saison jetzt nicht besonders verletzungsanfällig. Deswegen finde ich, könnte man, selbst wenn es diese Regelung gibt, da auch ein bisschen gamblen.
Die Mitarbeiter des Jahres für Union und Augsburg brauchen wir noch. Da lass uns bitte bei Augsburg gar nicht darüber diskutieren. Das kann nur Manuel Baum sein.
Ja, ich habe ihn auch. Ist ja in Ordnung.
Ja, also
ich finde ihn langweilig, aber ich habe ihn auch.
Ja, aber er hat es sich verdient. Denn wer den Verein wieder so zurück in ruhige Gefilde geführt, der also hat auf jeden Fall viel richtig gemacht. Auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ja. Und bei Union Berlin habe ich jetzt auch lange überlegt, da ist auch irgendwie offensichtlich Marie-Louise Eter vielleicht zu nehmen.
Ich habe die auch.
Und ich tue es auch.
Ich hab die auch.
Sie hat aber jetzt nicht wahnsinnig lange als Trainerin gearbeitet, sondern nur am Saisonende. Aber sie hat jetzt ja auch nicht jedes Spiel gewonnen. Aber ist das, was ich eben sagte? Sie hat jetzt es doch geschafft, nochmal so einen anderen Anstrich reinzubringen bei Union Berlin, die immer für was ganz Limitiertes irgendwie standen. Aber man hat so ihren Ansatz gemerkt. Plus noch all das, was sie drumherum aufgebrochen hat. Ne? Endlich ist jetzt mal auch eine Frau Cheftrainerin in der Bundesliga gewesen. Sie ist also quasi sowas wie eine Pionierin, auch wenn ich da gar nicht künstlich viel drüber reden muss, weil es selbstverständlich ist. Aber trotzdem hat sie jetzt endlich mal da ein gewisses Eis gebrochen. Und dafür allein hat sie natürlich jetzt auch schon mal Lorbeeren verdient.
Ja, bin ich bei dir.
Dann blicken wir jetzt noch auf die beiden Spiele, die gar keine Bedeutung mehr haben am kommenden Wochenende. Bayern gegen Köln und Bremen gegen Dortmund. Die Bayern kriegen ihre Meisterschale Und da bieten sich sehr viele Spiele an oder sehr viele Akteure für den Mitarbeiter des Jahres. Boah, ich habe mir echt schwer getan. Also da ist jeder Name, den man nennt, der ist wahrscheinlich offensichtlich. Es sei denn, du sagst jetzt irgendwie Uli Hoeneß oder so. Ich weiß gar nicht, ob der noch... Gut, der ist im Aufsichtsrat, oder? Nee, ich habe mich jetzt nach langem Hin und Her dann doch für Harry Kane entschieden.
Echt?
Ja, weil dritte Saison, dritte Mal Torschützenkönig. Er ist nicht nur dieser klassische Stürmer, der die Dinger vorne wegmacht. Wir haben ganz oft gelobt, was der für eine Defensivarbeit leistet, was der für Diagonalpässe, was für lange Pässe spielen kann. Er ist da so vielseitig, weiß ich jetzt gar nicht, geworden, aber er ist auf jeden Fall nochmal besser geworden, als er zu seiner Zeit in Tottenham schon war.
Wenn ein Spieler, wäre ich eher bei Olise, aber du hast recht, ich habe auch lange über Kimmich nachgedacht zum Beispiel, dessen Bedeutung auch gar nicht zu unterschätzen ist. Ich bin am Ende beim Trainer, also das, was Kompanie aus der Truppe gemacht hat. Allen Unkenrufen zum Trotz, einem Kader zum Trotz, der keinen Außenverteidiger beinhaltet, außer Davis, der dann irgendwie nachträglich zurückkam. Gut, am Anfang der Saison hatten sie ja...
Sascha Boy.
Ach genau, jo. Sascha Boy hatten sie noch. Genau, aber dass er quasi aus diesem Kader mit den Gegebenheiten, ohne darüber rumzunörgeln, Uli Hoeneß hat das ja auch noch gesagt, der hat vor der Saison mit dem darüber diskutiert, ob er nicht Xavi holen könnte, und dann hat Hoeneß gesagt, nö, geht nicht. Und dann hat er das halt einfach angenommen und hat daraus dann irgendwie eine der besten Mannschaften Europas geformt. Das kann man, finde ich, nicht genug würdigen, weil er auch halt einfach so diesen neuen Spirit und teilweise einen wirklich revolutionären Spielstil implementiert hat, der jetzt nicht in jeder Form ausgewogen genug ist, um vielleicht nach ganz oben zu kommen in Europa, in der jetzigen Situation. Aber wenn sie aus dem PSG-Spiel lernen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, geht in der nächsten Saison mit Sicherheit noch viel, viel mehr.
Und weil Kompany eben auch außerhalb der sportlichen Dinge ein Auftreten hat, das wirklich total beeindruckend ist. Ne? Ja, wir erinnern uns auch an diese Rede, die er gehalten hat, als es um den Rassismus-Skandal ging. Oder ich finde immer noch beeindruckend, wie er ja aufgetreten ist nach dem Champions League aus. Das ist alles immer so sympathisch aufgeräumt und richtig einfach, das, was er sagt. Du kannst an dem gar nichts kritisieren, finde ich. Also, ne? Also klar kann man mal in jedem Spiel irgendwo immer eine Kleinigkeit taktischer Natur oder wechselbedingt oder so finden. Aber grundsätzlich ist es einfach einer der besten Trainer aktuell in Europa. Ja. Wenn man bedenkt, dass er nur siebte, achte Wahl war damals, muss man vielleicht doch auch Max Eberl irgendwann nochmal gratulieren.
Stimmt, könnte man dann tatsächlich an der Stelle auch machen.
Für dieses Näschen. Beim 1. FC Köln liegt natürlich auch ein Name auf der Hand, ihn zum Mitarbeiter des Jahres zu wählen.
Hennes.
Ich nehme ihn aber nicht. Ich nehme nicht Said Elmaler.
Ach so, okay.
Nimmst du Elmaler?
Ich war bei Hennes.
Ach so.
Nein, Quatsch. Ich hab einen anderen als Elmaler.
Ich habe Jakub Kaminski genommen.
Na super, ey, dann nehme ich Elmaler.
weil Jakub Kaminski tatsächlich, glaube ich, fast sogar noch ein bisschen wichtiger war für den FC, so auf die gesamte Saison und auf das gesamte Spiel betrachtet. Hat die besten Laufwerte von allen, die meisten Torschussvorlagen, selber 7-mal getroffen, auch mehr Sprints und alles, mehr als Elmaler, ne? Elmaler ist nur im Maximaltempo, glaube ich, besser als Kaminski. Und da wird es jetzt auch schwer, ihn zu halten. Also er ist ja, musste ihn ja kaufen, Kaminski von Wolfsburg für 5,5 Millionen. Hat eine Ausstiegsklausel, die liegt bei 20 Millionen. Könnte sein, dass da irgendwie so ein englischer Club daherkommt und die bietet.
Ich glaube, dafür ist es nicht auffällig genug, weil er halt auch, und das finde ich ist ja seine Stärke, das hast du ja auch gesagt, diese Vielseitigkeit. Außer Innenverteidiger und Torwart hat er in dieser Saison alles gespielt. Jede Position. Und das ist halt was, wo du natürlich als Trainer total dankbar bist. Da spielt sich ein Spieler möglicherweise aber gerade mit Blick auf Großbritannien jetzt nicht zwingend unbedingt in den Fokus. So, dann ist jemand wie Elmaler, der immer im absoluten Rampenlicht steht, dann eher jemand. Zumal Elmaler ja auch so upcoming ist und noch total jung. Und Kaminski ist ja schon länger Bundesligaspieler und hat aber in dieser Saison erst, finde ich, so richtig unter Beweis gestellt, was der alles drauf hat. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor für den Klassenerhalt des 1. FC Köln. Und ich bin bei dir, vielleicht sogar von der Bedeutung her noch höher zu bewerten als Said Elmaler selbst, ja.
Und genau so einen haben sie bei Werder Bremen auch. Wir schauen darauf. Da ist es Jens Stay natürlich, über den wir viel gesprochen haben, der in 9 Spielen getroffen hat und nur einmal davon hat Werder verloren. Also das ist ja auch ein Beleg dafür, welchen Impact er dann rein auf die Ergebnisse seiner Mannschaft auch hat. Er ist einer, der sich auch in die Zweikämpfe reinschmeißt, der wirklich auch Knochenarbeit verrichtet im Mittelfeld, viele Luftzweikämpfe führt. Und wir immer gemerkt haben, wenn er nicht dabei ist, dann hat Werder tatsächlich da echt eine große Lücke, die sie nicht füllen konnten. Und er war ausschlaggebend dafür, dass Bremen am Ende, auch wenn es nur knapp war, die Klasse gehalten hat.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich habe erst überlegt, ob ich Sanelin nehme, weil auch der natürlich irgendwie so eine oft nicht wahrgenommene Rolle spielt, die total wichtig ist, auch dafür, dass Stay mit seinen Fähigkeiten überhaupt richtig funktioniert, weil Stay mit seinem Vorwärtsdrang hier und da natürlich auch eine Lücke im Zentrum hinterlässt und die muss Lin dann schließen, aber am Ende ist einfach Jens Stay der Spieler der Saison bei Werder Bremen, da geht kein Weg dran vorbei.
Für Bremen geht es jetzt zum Schluss nochmal gegen Borussia Dortmund und das ist dann der letzte Club, über den wir noch sprechen wollen. Da auch erstmal noch kurz Aktualität. Dortmund hat die Verpflichtung von Joan Gadou bekannt gegeben. 19-jähriger Innenverteidiger, kommt aus Salzburg für ungefähr 20 Millionen. Angeblich ein vielversprechender Spieler, sie brauchen ja auch hinten in der Defensive einen. Ich habe gedacht, das ist so gefühlt so ein RB-Transfer eigentlich. Er hätte jetzt irgendwie gut nach Leipzig gehen können. Das ist ja so deren Kategorie.
Kommt ja auch von RB
Salzburg. Ja, dass sie so für 20 Millionen irgendwie dann so einen jungen Spieler holen. Bin gespannt, was er da bei Dortmund reinbringt. Ist natürlich noch nicht Mitarbeiter des Jahres, sondern da gibt es ein paar andere Kandidaten. Und da,
jetzt bin ich gespannt, wen du da hast.
Ja, ich finde es, ja.
Ob du da auch wieder den naheliegendsten Weg gewählt hast, wie eigentlich meistens.
Gregor Kobel oder was? Ist jetzt meiner.
Ist er?
Ja, ist der beste Torwart der Bundesliga-Saison, finde ich.
Statistisch kann man das so sehen. Wie gesagt, ich finde, der ganze gesamte Defensivverbund des BVB ist gut und Kobel spielt eine ganz, ganz große Rolle, ja. Ich finde, die Bedeutung des Torwarts allein war halt für mich bei Nicolas noch ein bisschen höher, auch wenn das vielleicht der ein oder andere anders sieht. Deswegen habe ich für mich als Torwart des Jahres auf jeden Fall Moritz Nikolas auf dem Schirm. Aber ich bin bei demjenigen, der den Defensivverbund so zusammengestellt hat und so etabliert hat. Und das ist halt der Trainer. Und da werden auch viele, ich habe jetzt gelesen, es gibt eine Petition von BVB-Fans gegen Niko Kovac. Hast du davon gehört?
Nee.
Das ist irgendwie eine Online-Petition, die gestartet worden ist, um Niko Kovac abzusägen. Ich war am Freitag ja im Stadion beim letzten Heimspiel der Dortmunder und hatte da den Eindruck, sie haben sich so langsam damit versöhnt, dass Fußball auch anders gespielt werden kann als damals unter Jürgen Klopp. Und deswegen finde ich, Niko Kovac ist der Mitarbeiter des Jahres beim BVB, weil wie der diese Truppe da stabilisiert hat. Das ist schon.
Vor allem in welcher Konstanz auch, ne? Also wir hatten in den vergangenen Jahren immer viele verschiedene Gesichter von Borussia Dortmund innerhalb einer Saison und jetzt Hinrunde 36 Punkte, Rückrunde 34 Punkte, absolute Konstanz, ganz ungefährdet in die Champions League gekommen, Vizemeister, für den Sprung nach ganz oben reicht's natürlich nicht wegen der Bayern. Bisschen enttäuschend war das Ausscheiden im Pokal natürlich gegen Leverkusen zu Hause, also da hätten sie mehr rausholen müssen. Champions League ist immer, ja gut, auch ärgerlich gewesen, da kannst du auch länger dabei bleiben, aber unterm Strich eine Saison, klar, das geht auch ganz viel auf die Kappe vom Trainer, dass sie so stabil war.
Ja, total. Und ich bin total gespannt, wie sie das für die kommende Saison angehen, denn vielleicht haben sie ja tatsächlich auch den Ansatz so ein bisschen getauscht oder verändert, dadurch, dass Niko Kovac einfach grundsätzlich einen anderen Spielstil verfolgt als die Trainer, die sie vorher immer versucht haben zu intronisieren oder dann teilweise ja auch längere Zeit mit ihnen gearbeitet haben. Und dieser eher aus einer geordneten Haltung heraus agierende Fußball, der bedarf natürlich auch ein paar anderen Spielertypen, als wenn du jetzt versuchst, wie die Bayern total dominant, spielerisch nur dominant zu sein. Das heißt nicht, dass das eine nicht ohne das andere oder das eine funktioniert nicht ohne das andere. Der BVB wird auch spielerisch natürlich sich verbessern müssen. Aber so diese Grundhaltung finde ich grundsätzlich erstmal vollkommen okay, weil du damit dann vielleicht auch einen Konterpunkt setzen kannst zu den Bayern und vielleicht tatsächlich in den beiden Spielen, in denen es dann darauf ankommt, möglicherweise dann mal eine Chance hast, tatsächlich im Duell, im Direkten zu gewinnen. Und deswegen bin ich total gespannt, wie sie das jetzt angehen. Und Gadou, das ist einfach schon eine spannende Verpflichtung. Und das ist so für mich das Team im Sommer, wo irgendwie so es am knisterndsten ist, wen die jetzt holen, in welche Richtung das Team verändert wird.
Und ob Schlotterbeck noch geht.
Das sowieso, klar.
Davon hängt ja auch ganz
viel. Ich meine, sie haben mit Gadou ja schon jemanden geholt, der so, wenn ich das so aus den Skill-Videos richtig interpretiere, ein ganz ähnliches Profil hat, ne?
Ja.
Also,
das
ist Rechtsfuß, nicht Linksfuß, aber ansonsten ist das schon eigentlich ein kleiner Schlotti, so vom Gefühl.
Aber wenn Schlotterbeck ginge, müssten sie doch nochmal nachlegen.
Ja, klar. Die werden auch so, glaube ich, in der Defensive zusätzlich noch was tun.
Gut, dann haben wir alle Spiele durch. haben ganz viele Blumensträuße überreicht an Mitarbeiter des Jahres. Und Blumensträuße gibt es am Wochenende auch, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, für 4 Schiedsrichter in der ersten Liga. Das will ich euch nur kurz schnell als Angeberwissen mit auf den Weg geben, denn es hören ja ein paar auf nach dieser Saison. Dennis Aytekin pfeift zu seinem Karriereende nochmal Bayern gegen Köln. Patrick Ittrich hört auch auf, der pfeift Union Augsburg. Tobias Welz, den sehen wir zum letzten Mal bei Frankfurt gegen Stuttgart. Und Frank Willenborg macht Gladbach-Hoffenheim. Alles Namen, Schiedsrichternamen. Die hören wir dann in der kommenden Saison nicht mehr als Schiedsrichter auf dem Platz. Und dann ist da ja noch die zweite Liga, Jens.
Gott. Da müssten wir eigentlich eine eigene Folge machen.
Die Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr. Da, super spannend. Wer steigt als Zweiter hinter Schalke noch in die Bundesliga auf? Wer geht in die Relegation? Guckt mal auf die Tabelle. Auf Platz 2 aktuell Elversberg, 59 Punkte. Dahinter Hannover, 59 Punkte. Und Paderborn auf Platz 4 hat auch 59 Punkte. Elversberg spielt zu Hause gegen Absteiger Münster, Hannover zu Hause gegen Nürnberg und Paderborn in Darmstadt. Also sieht nach einem Matchball für Elversberg aus. Aber den hatten sie auch schon gegen Düsseldorf. Mhm. Schwer vorherzusehen. Von der Konstellation her würde ich tatsächlich aber sagen, Elversberg schafft es und Hannover geht in die Relegation. Aber das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Alle Spiele übrigens am Sonntag um 15.30 Uhr parallel. Also eine etwas andere Anstoßzeit, als die zweite Liga sonst hat. Und insgesamt von den 9 Partien auch nur eine bedeutungslos in der zweiten Liga. KSC. Genau. Ansonsten gibt es ja auch im Abstiegskampf noch super... eine super große Spannung. Ab Platz 12 müssen alle noch zittern.
Ja, ist Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Wahnsinnskonferenz, Leute. Und wir fangen mit der Berichterstattung jetzt dieses Wochenende schon um 15 Uhr an. Sowohl in der Bundesliga, bei der großen Bundesliga-Konferenz am letzten Spieltag, als auch in der zweiten Bundesliga. Ihr müsst beides hören. Es gibt keine andere Möglichkeit. Auch wenn ihr vielleicht irgendwo im Stadion seid und ihr wollt mitkriegen, was auf den anderen Plätzen passiert. Das ist oldschool, aber macht das. Das ist auf jeden Fall der richtige Thrill und hält euch dann immer auf dem Laufenden. Schneller seid ihr nirgendwo informiert.
Genau, das Ganze geht ganz bequem über die Sportschau-App und da findet ihr dann auch, oder bei ARD Sounds zum Beispiel, da findet ihr dann auch am Sonntag die letzte Folge, beziehungsweise den Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende mit tollen Gästen. Mhm. Issa Sedlacek wird dann zurückschauen auf die Bundesliga und auf die zweite Liga gucken wir dann auch noch. Das dann am Sonntag. Bis dahin euch erstmal ein spannendes letztes Bundesliga-Wochenende. Bis bald.
Macht's gut.